Digital Workplace Podcast, powered by IPI. Dein Schlüssel zur modernen Arbeitswelt mit Microsoft.
Hallo und herzlich willkommen zum Digital Workplace Podcast. Mein Name ist Andreas und in meinem Podcast versorge ich euch alle 14 Tage mit Neuigkeiten rund um die Themen Collaboration, Digital Workplace und New Work. Ihr seid neugierig geworden? Gut, dann kommt jetzt hier die neueste Episode für euch. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode unseres Digital Workplace Podcasts. Heute darf ich Hans-Jürgen Sturm von der Amadeus IT Group bei mir begrüßen. Hans-Jürgen ist Head of User Experience und Innovation und hat in dieser Funktion die letzten Monate über die interne Einführung von Office 365 begleitet. Der Evergreen-Ansatz von Microsoft hat das Team dabei unter anderem oft vor besondere Herausforderungen gestellt. Die gesammelten Erfahrungen und Empfehlungen, aber auch was die Einführung am Ende zum Erfolg führte, teilt er heute mit uns im Podcast. Jetzt aber los und viel Spaß beim Zuhören. Ja, Hans-Jürgen, vielen Dank für deine Zeit. Welcome sozusagen zur nächsten Ausgabe des EP Digital Workplace Podcasts. Herzlich willkommen, freut mich total, dass wir heute miteinander sprechen können. Du bist Head of User Experience und Innovation und bei euch intern im Digital Workplace Services Bereich. Von daher sehr, sehr spannend. Vielleicht aus von dir aus nochmal so ein paar Worte zu deiner Person, zu deiner Aufgabe als Head of User Experience und Innovation.
Ja, hört sich mir gut an. Gell?
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Eine willkommene Ablenkung mal, darüber zu reden, auch was die Erfahrung war so in der letzten Zeit. Ja, ich bin in einem Bereich, den wir vor einigen Jahren, den ich mit sozusagen ins Leben gerufen habe, also User Experience Themen, weil wir gesehen haben, dass es halt, ich denke, also wie viele, ich sag mal, IT-orientierte Abteilungen, wir in der Regel recht gut sind, wenn es darum geht, technische Lösungen einzuführen, aber die Probleme liegen dann viel stärker eigentlich im Nutzungsbereich, im Adoption-Bereich. Also wie können wir die Lösung so aufsetzen, dass es Anwender auch tatsächlich, dass es ihnen hilft, das zu nutzen und dass man auch den Wert deutlicher erkennt. Ja. Und das ist so den Bereich, mit dem wir uns beschäftigen. Und im Digital Workplace, das ist bei uns, bei Amadeus der Bereich, der sich sondern mit allem beschäftigt, mit dem ich als Anwender sonst zu tun habe. Das reicht von Hardware, also das Laptop oder Desktop oder was immer wir einsetzen, mobile Endgeräte, bis hin zu allem, was ich eben auf dem Desktop zum Arbeiten vorfinde, so alles, was Collaboration-Software betrifft.
Dann ist das ja klassisch, sage ich mal, das, was jetzt aktuell viele Unternehmen natürlich auch feststellen, dass es nicht einfach damit getan ist, diese Software zu selektieren, zu installieren und den Mitarbeitern dann irgendwie einfach nur zur Verfügung zu stellen, sondern das, was du gerade sagtest, genau diese User Adoption mehr in den Vordergrund zu bekommen, nach der eigentlichen Installation oder Auswahl einer wie auch immer gearteten Software.
Ja, absolut. Ja. Also ich glaube, wir haben es vorher auch probiert. Also wir haben vor gut 2 Jahren angefangen, Office 365 als Plattform auszurollen und da eigentlich am Anfang auch gedacht, naja gut, ist halt ein neues Release von Microsoft und da haben wir ja Erfahrung mit und haben dann sehr schnell gemerkt, das ist also viel mehr und das geht bei weitem über das hinaus, was halt irgendwie, also was ein technisches Team sozusagen eigentlich gewährleisten kann. Ja. Das hat viel mehr mit Change und speziell die Cloud-Umgebung mit veränderten Arbeitsweisen zu tun. Und da haben wir ziemlich viel gemacht. Ja, also wir waren aber gerade auch, das Thema ist halt trotzdem, ich sag mal, in den Vor-Corona-Zeiten sozusagen, ein bisschen manchmal in den Hintergrund geraten, weil da Leute sich ja eben nicht so intensiv mit dem Thema, wie arbeite ich denn besser mit den Tools, wie setze ich denn besser ein, auseinandersetzen. Ja, es wird halt sehr oft erwartet, dass alles muss halt funktionieren, alles muss ganz einfach sein, damit ich da keinen Aufwand reinstecken muss. Und für uns war genau diese Notwendigkeit, sich jetzt intensiver damit zu beschäftigen, hat für uns dazu geführt, dass dass unsere Kollegen jetzt auch viel stärker sich damit beschäftigen, den Mehrwert entdecken von den ganzen Umgebungen und auf uns auch viel direkt eher zukommen und nach Unterstützung anfragen. Ja, also durchaus, sagen wir, der positive Randeffekt von dem ganzen Schlamassel, wenn man so will. Ja.
Jetzt hattest du ja gerade schon erwähnt, ihr dachtet so am Anfang, naja, das ist jetzt irgendwie ein neuer Release von Microsoft irgendwie oder von Office 365 mit der Einführung ganz am Anfang, als ihr euch da anfänglich mit beschäftigt habt. Und jetzt ist es ja so, dass Microsoft diesen Evergreen-Ansatz ja verfolgt. Das ist ja auch immer so eine Herausforderung, gerade an IT-Abteilungen da auch immer auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist ja ein gänzlich anderer Ansatz als jetzt in der Vergangenheit, wo es halt diese Releases gab, ne? Und auch egal, ob kleine oder große. Was habt ihr da für Erfahrungen mitgemacht? Oder gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte hinsichtlich dieses Evergreen-Ansatzes, was da so die besonderen Herausforderungen waren und Erkenntnisse, nachdem es ja nun nicht dieses einfache neue Release war?
Also ich glaube, das sind mit die größten Herausforderungen für alle Beteiligten, ja. Weil auf der einen Seite ist es natürlich toll, dass wir nicht mehr, ich sag mal, diese Wartenzeiten haben, dass wir sagen mussten, okay, alle 3 Jahre kommt irgendwie immer ein neuer Release und Microsoft sammelt halt alle neuen großen Features und dann gibt's so einen ganz tollen neuen Release, ja, sondern jetzt kommen halt die Sachen scheibchenweise und auch dann, wenn sie, also sie sind viel schneller verfügbar. Das ist natürlich toll. Auf der anderen Seite ist es halt schwieriger natürlich für die technischen Teams, wenn man sozusagen permanent irgendwie gucken muss, will ich das Feature überhaupt? Passt das denn in unser Setup? Passt das von der Governance her? Muss ich da überhaupt von der Governance drauf gucken oder nicht? Oder kann ich es einfach aktivieren? Zum Teil hat das ja Microsoft auch mal eben selbst aktiviert und wir mussten es dann wieder deaktivieren, weil wir ansonsten Probleme bekommen hätten. Also das ist eine Herausforderung, sich als eine Organisation, die halt einfach mit einer anderen Arbeitsweise oder eine andere Arbeitsweise gewohnt war, sich darauf einzustellen. Aber ich finde auch, dass es eine Herausforderung ist natürlich für die Anwender, ja, weil auf einmal ich habe mich jetzt an eine gewisse Umgebung gewohnt und am Montag komme ich zurück und schalte meinen Rechner an und dann sieht die anders aus, ja, weil nämlich irgend sich was geändert hat und weil Microsoft eben eine neue Funktionalität eingeführt hat oder weil es eben anders aussieht. Das heißt, auch der Anwender ist meines Erachtens viel stärker, ja, gefordert und ist vielmehr mit so einer Situation von, boah, hier ist ja, also ich nenne es jetzt mal Instabilität, obwohl es etwas negativ anhört, ja, aber dass die Arbeitsumgebung sich halt irgendwie in konstanter Bewegung ist, ja. Und damit können nicht alle immer sehr gut umgehen. Das ist so ein bisschen die Erfahrung auch. Also man muss dieses Thema, wie nehme ich die Leute da mit, welche Kanäle stelle ich zur Verfügung, wie halten die Leute sich up to date oder wie ermutige sie sich auch, sich selbst up to date zu halten, das ist ein echtes Thema.
Ja, ja, und dann kommt natürlich ja auch noch hinzu, dass Microsoft, sagtest du ja gerade, irgendwelche Funktionen eventuell aktiviert, deaktiviert, an andere Stellen schiebt, die man gar nicht so mitbekommt im ersten Moment als IT-Abteilung, die dann im Hintergrund oder im Nachgang aber vielleicht auch irgendwelche internen Security oder Compliance oder was auch immer Auswirkungen haben können. Das kommt dann ja auch noch dazu, dass es jetzt nicht nur rein auf die Funktion beschränkt ist, diese Auswirkung, sondern dass vielleicht dann irgendwann, wenn da, sage ich mal, dieses Aufzeichnungsfeature oder was auch immer dann auf einmal aktiviert ist, obwohl es vorher deaktiviert wurde, dann natürlich auch noch so Mitsprachegremien interessiert oder halt dann halt weitere Kreise zieht innerhalb des Unternehmens, ne, die dann halt genehmigt werden müssen oder nochmal validiert werden müssten.
Genau, das sind wir vielleicht auch. Ich meine, da merkt man dann schon, dass Microsoft eben doch ein amerikanisches Unternehmen ist. Für die sind solche Themen oftmals gar nicht so wichtig, aber für uns in Deutschland ist es natürlich einfach wichtig. Ja. Das heißt ja nicht, dass man es dann irgendwie nicht sozusagen geregelt bekommt, aber man muss es eben berücksichtigen. Ja. Und das macht ja auch Sinn. Ja. Also nur da haben wir schon ein paar Überraschungen erlebt, so muss man sagen.
Ja, genau. Also das kennen wir eigentlich aus den Projekten auch immer, dass da Microsoft immer für eine Überraschung gut sein kann. Aber natürlich, wie du sagst, wenn man das schon irgendwie auf dem Radar hat oder auf dem Schirm, dass halt dieser Evergreen-Ansatz von Microsoft dann eine andere Herangehensweise, ein ganz anderes Modell ist als das, was die Leute aus der Vergangenheit kennen, dann kann man das, denke ich mal, auch ganz gut adressieren. Jetzt hattet ihr euch ja von vornherein schon auf Office 365 oder Microsoft gestürzt oder konzentriert, das einzuführen. Gab es da irgendwelche bestimmten, ja, ich sag mal, Begebenheiten oder Gründe für, dass man sich halt für Office 365 entschieden hat? Es würde ja jetzt theoretisch auch genug andere Varianten am Markt geben.
Ja, ich wüsste jetzt gar nicht im direkten Office-Umfeld. Also für einzelne Anwendungen ja. Also was weiß ich, für Teams hast du halt Slack als direkten Wettbewerber oder sowas, ja. Da schon für so eine Gesamtsuite weiß ich nicht, ob es so viele wirklich Wettbewerber gibt. Google vielleicht noch, ja. Also für uns war aber das Thema Office 365 kam irgendwie so als eine natürliche Entwicklung, weil wir einfach schon eben Produkte einsetzen und dann eben das ist halt der Entwicklungspfad von Microsoft und den haben wir uns natürlich auch angeguckt und sind den dann auch gegangen. Ja. Ich glaube aber zu dem Zeitpunkt war, wie gesagt, uns noch nicht so richtig klar, wie einschneidend quasi dieser Schritt ist. Ja. Weil der Wechsel von einer, ich sag mal, On-Premise-Umgebung in eine Cloud-basierte Umgebung, das ist ein massiver, ja. Also nicht, dass es nicht geht, das haben wir ja gezeigt, wir haben es ja auch gesehen, aber das setzt halt einiges an Umdenken voraus. Und das war schon dann ein ziemlich gewaltiges Umdenken und gewaltiger Lernprozess, ja.
Also war es die logische Schlussfolgerung dadurch, dass halt Microsoft Office beispielsweise schon irgendwie intern in Nutzung war, dass man dann logischerweise den nächsten Schritt dann auch in dieser Technologie weitergeht, ne?
Genau.
Hinsichtlich Zusammenarbeit, Enterprise, Social Networking oder was auch immer, dann halt auch diese Office 365 Umgebung zieht.
Genau, also wir hatten natürlich schon diverse andere cloud-basierte Anwendungen, also Erfahrungen damit gesammelt und haben damit auch gearbeitet. Aber wenn das gesamte Paket dann irgendwo oder viel stärker in der Cloud ist, ist einfach ein anderes Szenario, was du dann hast, ja. Ja, aber es war jetzt nicht so für uns, zumindest in dem Moment, der erste Treiber, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt unbedingt alles in die Cloud bringen. Ja, das war es eher nicht.
Aber Office 365, sage ich mal, das bietet ja nun einen ganz großen Blumenstrauß, ne, wo man dann auch dann immer in die Überlegung kommt, führe ich jetzt alles auf einmal ein, mache ich das in Phasen. Wie habt ihr das gelöst? Also gibt es ja die verschiedensten Herangehensweisen, was so das Ausrollen so einer sehr umfassenden Toolsuite angeht?
Wir haben es in Phasen gemacht, ja, auch aus dem Grund heraus, weil wir zum Teil bestehende Lösungen eben ablösen mussten. Also da gab es dann irgendwelche Verträge und da mussten wir schneller sozusagen raus. Das heißt, die Reihenfolge, in der wir die Anwendung, die verschiedenen Applikationen eingeführt haben, die war jetzt nicht nur basierend auf aus einer User-Sicht, wo wir gesagt haben, das macht jetzt absolut Sinn. Ja, das hätte mein Leben viel leichter gemacht, sondern wir mussten dann im Endeffekt gucken, werden andere, ich sag mal, Rahmenbedingungen, die es eben die Reihenfolge der Applikation bedingt hat. Ja, und dann haben wir uns eigentlich relativ schnell dagegen entschieden, so eine Art Big Bang zu machen und alles halt freizuschalten, was ja manche Firmen gemacht haben, sondern sind tatsächlich dann anwendungsfallbezogen losmarschiert. Ja. Also haben uns dann angeguckt, okay, wie können wir es denn auch den Anwendern verkaufen, sind dann von der stärker, sagen wir mal, personalisierten Tools zu Teams-basierten Tools gegangen und haben da schon eine Story quasi dran gehängt, um das auch klarzumachen, weshalb diese Tools jetzt Sinn machen. Und haben eben auch nicht im Endeffekt alle Tools eingeführt. Also wir haben nur die eingeführt, wo wir gesehen haben, wir haben tatsächlich auch Anwendungsfälle oder es gibt, ja, wir können das irgendwie, ich sage jetzt mal, legitimieren, ja, dass wir das Tool einführen.
Aber dann war es ja im Grunde genommen so ein guter Mix aus den beiden Perspektiven, die man ja auch immer so kennt, sage ich jetzt mal, der Anwendersicht heraus dann mit Anwendungsfällen zu gucken, wie kann ich das über dieses Tool ablösen und welche Anwendungsfälle haben meine Mitarbeiter in ihrem Alltag, und das andere natürlich mit den Rahmenbedingungen technischer Natur zu gucken, welche Anwendung muss ich vielleicht erst ablösen, weil ich da noch ein anderes Tool aktuell im Einsatz habe und da vielleicht, keine Ahnung, in 3 Monaten oder so die Lizenzen auslaufen.
Ja, genau. Ja, das ist, ich meine, wir sind halt nicht auf einer grünen Wiese, wir haben halt eine bestehende Umgebung, das muss halt dann irgendwie ineinander greifen. Ja, also wir können ja nicht von heute auf morgen das eine abschalten, sondern dann hast du auch noch zum Teil Migrationsaufwände. Wir sind jetzt noch dabei, was weiß ich, SharePoint-Inhalte von On-Premise in die Cloud zu migrieren und so weiter. Das kostet einfach Zeit. Ich meine, wir haben halt da, wir nutzen das eben schon länger, ja. Also, ja. Aber genau, das beschreibst du die Szenarien. Was halt auch spannend ist, finde ich, und da sind wir jetzt so auf einer Ebene, wo ich jetzt auch stärker noch tätig bin. Das ist, oder die Erfahrung, die wir gemacht haben, wenn wir jetzt an die Anwender gehen und geben denen Tools, also hier die neuen Tools, dann ist es natürlich sehr stark so, dass sie versuchen, das wiederzufinden, was sie kennen. Ja, also keine Ahnung, ich mache halt dasselbe wie vorher, nur halt mit einem Tool, was jetzt anders heißt. Ja, aber was und versuchen dann genau die Funktionalitäten eben wiederzuerkennen. Und das ist eine echte Herausforderung, dann sozusagen dann zu sagen, okay, nee, du musst jetzt, also löst dich mal von dem alten Gedanken, sondern guck mal, versuch mal das Problem zu lösen und nicht einfach das wiederzufinden, was du die ganze Zeit schon gemacht hast. Und da experimentieren wir halt rum. Also experimentieren ist dann ein gutes Thema, also dass man so ja versucht, auch mal so kontrollierte Lernumgebung zu schaffen, dass Leute einfach in der Lage sind, Dinge auszuprobieren, um dann vielleicht zu ganz tollen neuen Sachen zu kommen. Ja.
Also diesen persönlichen Mehrwert durch das neue Tool persönlich erlebbar zu machen.
Ja, und eigentlich, wenn man so will, die digitale Transformation im eigentlichen Sinne voranzutreiben, weil ansonsten hast du ja mehr eine Digitalisierung, ja, aber hier geht es ja darum, dass man als Prozesse eben auch sich mit einer anderen Brille anguckt und dann auch anders vielleicht angeht, ja.
Ja.
Und das ist gerade so ein Lernprozess, den wir auch durchlaufen, würde ich mal sagen.
Und dieses Probieren oder Testen, geht ja auch so ein bisschen in diesen Richtung diesen Beta-Gedanken, ne? Also dass ich im Grunde genommen so einen Beta-Status auch mal habe, damit rumexperimentiere und das, was du gerade beschrieben hast, halt den Leuten die Möglichkeit gebe, an so einem Beta-Status mich auszuprobieren oder so ein bisschen mit rumzuspielen. Also da gibt es ja auch die verschiedensten Haltungen zu. Einige kommen damit ganz gut klar, mit so einem nicht fertig und oder mit so einem Beta-Status und andere kommen da sehr gut mit klar. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen mit gemacht? Also ob es da sowohl in die eine als auch in die andere Richtung vielleicht so Präferenzen gab oder Probleme mit diesem Beta-Status?
Ja, also ich meine, wir sind eine IT-Company, von daher hast du, ich sag mal, die Leute von der Herangehensweise hast du vielleicht mehr Leute, die auch mal willens sind, was auszuprobieren. Ja. Aber wir sind es gezielt angegangen, wir haben das Ganze gefördert, indem wir Communities ins Leben gerufen haben, die sich also Bester Community nennt, das kommt vom Beta-Tester, ja. Und wir Leute gefragt haben hier, wir haben immer mal neue Sachen, die wir einfach ausprobieren wollen, wo wir eben unfertige Lösungen oder erste Releases quasi euren kritischen Blicken sozusagen unterwerfen wollen. Und die konnten sich dafür melden und haben und dann haben wir je nach Themen, also wenn dann Projekte kamen wie eine Tool-Einführung, eine neue, also Teams zum Beispiel wird über so eine Community eingeführt bei uns, dann haben sich eben Leute registriert dafür und haben gesagt, ja, ich möchte Beta-Tester werden und ich akzeptiere halt eben auch, dass die Lösung eben in einem Beta-Zustand ist in dem Moment, ja, und vielleicht noch nicht den vollen Support und ich bin dann noch eher auf eine Community angewiesen. Und das hat eigentlich das hat super funktioniert. Also diese Beta-Tester-Communities, die haben einen sehr großen Zuspruch. Wir hatten also gut, der Teams, das war der Renner sozusagen. Wir mussten die Community irgendwann dicht machen, weil wir, ich glaube, 200, 2500 Beta-Tester hatten, ja, die alle Teams testen wollten. Und wir dann gesagt haben, naja, das ist eigentlich kein Beta-Test mehr, das ist ein Rollout, den wir hier machen, ja. Und mussten es dann einfach, ja, kurzfristig auf Eis legen, damit wir überhaupt mit der ganzen Governance und Organisation hinterherkamen. Aber das fördern wir aktiv und haben da eben mittlerweile eine recht aktive Gruppe von Leuten, die immer wieder zu allen möglichen Sachen, die wir ausrollen, die dann eben individuell freigeschaltet bekommen und dann testen und Feedback bekommen. Und das, wie gesagt, das funktioniert ganz gut.
Ja, das ist ja das, was wir, oder was nicht nur wir, sondern was allgemein ja auch so ein bisschen sowohl vor einem Go Live oder in so einem Pre-Testing der Umgebung und eines Prototypen und so weiter mit irgendwelchen Key-Usern am Anfang immer gemacht wird. Ne? Aber wenn man das natürlich dann sukzessive auch über weitere Entwicklungsstufen des Tools dann so fortführen kann über diese Communities und dann diese Beta-Tester oder Tester allgemein damit reinnehmen kann und die immer wieder, ich sag mal, mit ins Boot holt, ist natürlich perfekt, ne? Also das ist die, fühlen die sich wunderbar abgeholt und man kann wirklich Dinge auch mal in diesem nicht ganz so fertigen Status testen, weil es halt von vornherein gar nicht die Erwartungshaltung gibt, okay, dieses Tool ist jetzt schon fertig mit seinen Funktionen und fertig angestrichen und ist schon fertig, ne? Also die Erwartungshaltung ist auch eine ganz andere.
Genau, aber das ist, wie du eben sagtest, also wir haben natürlich auch die Gruppe, die sozusagen bis zum letzten Moment wartet und alles fertig und komplett funktionierend haben will, bevor sie irgendwie den Schritt geht. Ja. Die gibt es natürlich auch. Ja, aber ich denke, das ist auch ganz normal. Das hast du halt in Firmen, hast halt alle Kreise vorhanden. Und was wir eben auch noch machen, wie viele anderen Firmen auch, ist eben bei uns heißen die Champions zu arbeiten. Das heißt, wir haben eine Gruppe von Leuten jetzt weltweit identifiziert, mit denen wir eben enger zusammenarbeiten und wo wir dann auch eben zum Teil neue Features einstellen oder die uns sozusagen auch für uns ein engerer Kontakt jetzt zu den diversen Anwendergruppen sind. Ja, also gibt es ja der Champions Guides oder wie immer sie heißen. Ja, sowas setzen wir natürlich bei uns auch ein. Und darüber wird eben auch das Experimentieren zum Teil mitgestaltet. Da hast du eben aber auch Leute dabei, die sind eben, wie gesagt, die haben eine andere Herangehensweise und die sind da im ersten Schritt halt offener.
Aber was ja im Grunde genommen, sage ich mal, für das Endergebnis, wenn ich jetzt Leute habe, die tendenziell offener sind und ein bisschen affiner und vielleicht auch Mitarbeiter oder Kollegen, Kolleginnen, die nicht so affin sind, dann habe ich halt auch beide Perspektiven halt vielleicht auch in diesem Kreis oder in diesem Status schon mit drin und kann das halt auch schon mal testen, weil vielleicht die Erfahrung oder das Feedback dann sich natürlich auch unterscheiden kann. Ne? Also hätte ich jetzt in beide Richtungen die Möglichkeit, meine Software oder die Plattform in die eine Richtung zu optimieren, aber natürlich auch in die vielleicht von den Leuten, die nicht ganz so affin sind mit diesem Thema.
Und das ist halt jetzt das Spannende, was wir jetzt gerade sehen, ist, dass du halt früher, ich meine, du kennst ja das berühmte Crossing the Chasm, ja, und wir eben jetzt quasi sehen mit der Notwendigkeit, dass Leute eben jetzt aktuell gezwungen sind, und zwar jeder, ja, weil wir halt bei uns sind quasi alle im Homeoffice, ja, dass jeder sozusagen dieselben Arbeitsbedingungen hat und mit den Tools umgehen muss. Und jetzt kommen auf einmal Leute, die vorher nie in so eine Community gegangen werden, ja, und die sich mit dem Thema beschäftigen und die jetzt auch Fragen stellen, in der Regel auf einem anderen Level vielleicht, weil sie erst anfangen, aber das ist ja vollkommen okay. Und wo wir jetzt auch sehen, aha, jetzt kommen eigentlich die wir sonst nur sehr schwer gekriegt hätten, die kommen jetzt alle und beschäftigen sich auch mit den Tools. Und das ist irgendwie toll.
Ja, ja, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie oder welche aktuellen Auswirkungen vielleicht auch diese Corona-Geschichte und diese Corona-Krise dazu hat? Ne? Also du sagtest ja, bei euch sind jetzt alle im Homeoffice. Die Arbeitsbedingungen sind für jeden gleich. Ja, und jeder muss halt online irgendwie miteinander arbeiten, muss sich austauschen, muss seinen Job erledigen. Und das ist natürlich von zu Hause oder auf Reim elektronischen Wege vielleicht ein bisschen was anderes. Da sagst du aber, okay, das war jetzt wirklich so ein Auslöser, der Beginn dieser Krise vor einigen Wochen, da wirklich, dass Leute da sich massiv jetzt aktiv mit diesem Thema beschäftigen.
Ja. Also für uns war das jetzt ehrlich, würde man sagen, wenn wir nicht sozusagen vorher in der cloud-basierten Umgebung gewesen wären, hätten wir uns viel schwerer getan. Und so hatten wir natürlich technische Herausforderungen, um das Ganze zum Laufen zu bringen, um alle Leute, sag mal, ins Homeoffice zu kriegen oder die Möglichkeiten zu schaffen, dass man im Homeoffice arbeiten kann. Aber das war sicherlich ungleich leichter, als wenn wir jetzt irgendwie von Null angefangen hätten. Ja. Also technisch gesehen, das war eine Meisterleistung von den ganzen Kollegen, die da mitgearbeitet haben, um das in der relativ kurzen Zeit dann zum Fliegen zu bringen. Und was dann eben im Nachgang kam, was wir dann eben gesehen haben, dass die Leute auch sehr schnell gesehen haben, hey, das ist ja gar nicht so schwer. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, mit, also Teams ist bei uns, hat natürlich einen enormen Zuspruch gefunden. Wir hatten es vorher schon eine sehr große, weite Verbreitung, aber jetzt natürlich noch mehr, dass die Leute das auch für, ich sag mal, über den reinen Chat hinausgehende Anwendungsfälle einsetzen. Ja, also den Call, den wir jetzt hier machen, das ist quasi zu einem Standard auch geworden, dass sich die Teams so organisieren, dass man jetzt auch anfängt mal auszuprobieren und einfach mal einfach mal einen Videocall macht, was für viele tatsächlich vielleicht Neuland war, die es halt vorher nicht gebraucht haben, weil wenn ich im Office mit meinen Kollegen sitze, weshalb soll ich dann einen Videocall machen? Ja. Und das hat sich jetzt eben ergeben und jetzt beschäftigen sich Leute damit. Also das hat diese ganze, ich sag mal, Adoption ja ziemlich beschleunigt.
Ja, also, genau, weil gerade dieser Fall, dass ich jetzt Teams beispielsweise, weil du es gerade erwähnt hast, nicht mehr ausschließlich nur zum Chatten benutze beispielsweise, sondern viele Mitarbeiter halt auch sehen, okay, ich kann das für ganz andere Dinge noch benutzen. Also nicht nur ein reines Chat-Tool, aber auf der anderen Seite auch nicht nur ein reines Videoconferencing-Tool, was ja auch viele Leute immer so ein bisschen durcheinander werfen gefühlt. Jetzt ist es ja so, dass auch in der Podcast-Episode mit dem Ragnar Heil zum Beispiel, der meinte, naja, zukünftig werden wir viel, viel mehr Online-Events auch sehen. Und wir werden auch das, was du gerade gesagt hast, intern innerhalb von Unternehmen auch viel mehr Videoconferencing haben. Und gerade zu diesem Punkt externe Meetings oder generell Online-Meetings würde vielleicht mich nochmal deine Meinung dazu interessieren, weil es gibt natürlich jetzt auch Online-Barcamps, die gab es schon vorher, aber jetzt natürlich dann, also nicht nur Barcamps, sondern generell Online-Events, Online-Formate. Siehst du da auch so eine drastische Entwicklung wie der Ragnar, dass man da zukünftig viel, viel mehr sehen wird?
Ich weiß nicht, wie drastisch das der Ragnar sieht, aber es gibt mit Sicherheit eine Zunahme. Ich meine, mit den Tools und jetzt, ich denke, Leute kommen jetzt auch auf den Geschmack, ja, die es vielleicht vorher ein bisschen abgetan haben. Und es geben sich halt viel mehr Möglichkeiten, diese Tools einzusetzen. Ja, und ich würde zustimmen, also dass wir das in Zukunft weitaus häufiger sehen. Wir organisieren jetzt auch, wir sind gerade dabei, bei uns intern, was bei uns in der Akademie läuft, zu organisieren, die wir komplett über Teams, also in dem Fall aber Live-Event organisieren, wo wir eben verschiedene Sessions rund um ich sag mal Office 365 und Arbeitsweisen etc. anbieten, unseren Kollegen eben präsentieren, um ihnen dabei zu helfen, mehr mit dem Tool umzugehen. Wir haben dasselbe letztes Jahr gemacht, also hatten wir die Chance, diverse Standorte von uns auch zu besichtigen, sind dann an unsere größeren Standorte waren wir eben direkt vor Ort. Das ist ein ungleich höherer Aufwand, das zu organisieren. Ja, hat natürlich andere Vorteile, also im direkten Kontakt, es ist was anderes, muss ich sagen, obwohl ich sehr viele Teams-Meetings mache. Aber jetzt die Organisation ist natürlich um Vielfaches einfacher, weil ich muss mich um keine Räume kümmern, ich habe die ganze Organisation drumherum und für die Teilnehmer ist es zum Teil auch einfacher, eben teilzunehmen, weil ich einfach nur an meinem Schreibtisch sitze und sage, ach, jetzt nehme ich mal kurz an diesem Live-Event teil, ja, und dann ist es ein Knopfdruck in der Regel, ja, den ich machen muss, um daran teilzunehmen. Ich denke, solche Szenarien, die werden mit Sicherheit zunehmen, ja. Absolut.
Was wir intern auch die letzten Wochen immer festgestellt haben, wir arbeiten ja auch fast seit Beginn dieser ganzen Corona-Geschichte aus dem Homeoffice heraus, weil wir halt auch technisch, wie gesagt, die Möglichkeiten dazu haben. Was man aber jetzt feststellt nach einer Weile ist, dass es natürlich dadurch, dass, was du gerade sagtest, relativ einfach ist, zwischen Terminen hin und her zu springen, also jetzt mal aus dem von diesem Event-Gedanken weg, sondern in der täglichen Arbeit sozusagen von einem Termin in den anderen. Das ist ja für viele wahrscheinlich jetzt keine Seltenheit. Das ist natürlich dann, also man muss sich so ein bisschen selber disziplinieren, habe ich ab und zu den Eindruck, da wirklich auch noch irgendwie eine Pause zwischendurch einzubauen, ne? Weil es natürlich wesentlich einfacher ist. Ich gehe jetzt aus dem einen Termin raus, plupp, drück auf den roten Knopf und gehe in den nächsten rein. Ne? Also die Hürde ist relativ gering, was dann da wieder für sorgt, dass man sich selber so ein bisschen strukturieren und disziplinieren muss, oftmals.
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Also das ist auch ein Lernen, das ist ein Lernprozess, glaube ich, wo man den Leuten, also wäre jetzt einfach auch zu sagen, okay, du kannst jetzt nicht sozusagen 8 Stunden Videokonferenzen planen. Das geht nicht. Da bist du am Ende, hast du 4-eckige Augen. Ja. Sondern man muss immer die Balance finden zwischen zwischen dem, wie man es macht. Und das ist halt oftmals auch so, dass die Meeting-Organizer halt diese Sessions auch anders planen müssen. Also wir haben jetzt auch zum Teil dann eben gesehen, dass viele Leute da unsicher sind und haben dann so Best Practices eingesammelt, um zu sagen, okay, wie plane ich denn so ein Meeting, dass ich eben kürzere Sessions mache, dass ich Pause einplane, dass ich auch, nicht nur direkt vielleicht in ein Arbeitsthema reinspringe, sondern auch Verbindungen zu schaffen, weil das Ganze, also ich gebe mal mit meinem Beispiel, mein Team sitzt verteilt auf unterschiedliche Standorte, ich bin der Einzige in Deutschland und die anderen sitzen in Frankreich und Spanien, das heißt, unsere ganze Arbeit von vornherein, die funktioniert im Wesentlichen über Teams. Also ohne Teams wäre ich heute nur noch bedingt handlungsfähig, ja. Also oder einem ähnlichen Tool. Ja. Aber du musst das halt organisieren. Du musst dann auch organisieren, wie arbeite ich denn in einem virtuellen Team zusammen, ja. Weil diese ganze zwischenmenschliche Komponente, ja, die du ja sonst vielleicht in einem Meeting hast, dass du dich halt vorher mal kurz triffst und dann in der Kaffeeküche und einen Kaffee nimmst und sowas, das hast du jetzt gar nicht mehr. Ja. Also, oder dass ich mal eben mit meinem Kollege einen privaten Chat führe, was wir so am Wochenende gemacht haben. Ja, das muss man tatsächlich irgendwie einplanen, sonst geht man sehr schnell, glaube ich, in genau dem Rhythmus, den du eben beschrieben hast, ein bisschen unter, ja, dass man so von Meeting zu Meeting springt.
Ja, ich meine, das ist jetzt ein Aspekt des Ganzen, also ich springe von Meeting zu Meeting. Das andere ist vielleicht auch so ein bisschen nochmal der Aspekt der wirklichen Workshop-Termine. Habt ihr da Erfahrungen mitgemacht? Also wenn ich jetzt einen Workshop beispielsweise beim Kunden über den ganzen Tag mache, wäre ja die Alternative, ich mache diesen eventuell entweder in kleineren Slots oder halt über den Tag verteilt in 2-3 Slots. Aber natürlich sind online oder vor Ort ganz andere Bedingungen oder Dinge möglich zu machen, zu interagieren, Workshop-Teilnehmer wirklich aktiv einzubinden. Die sind natürlich jetzt online oder in Online-Tools auch machbar, aber vielleicht nicht ganz so, als wenn ich jetzt zu einem Workshop beispielsweise beim Kunden vor Ort wäre. Habt ihr da Erfahrung gemacht, was dieses Workshop-Thema angeht? Also nicht tägliche Meetings, also normales Meeting, sage ich jetzt mal, intern Team-Meeting, was auch immer, sondern Workshop-Termine mit Kunden mit oder auch im Team, ne? Aber vom Workshop-Charakter her gesehen.
Ja. Ich bin jetzt nicht im direkten Kundengeschäft, also mit Partnern haben wir zu tun oder auch jetzt so interne Workshops. Und das ist schon eine andere Herausforderung, weil natürlich, wenn du die Leute siehst und mit denen interagierst, hast du natürlich ein ganz anderes Spektrum, um jetzt so ein Meeting auch zu moderieren oder zu animieren etc. Und da mussten wir auch lernen, wie man das tut, also welche Tools man einsetzt. Jetzt gibt's ja das Whiteboard von Office 365 zum Beispiel, wo du auch einfach mal interaktiver eben arbeiten kannst. Ja. Und es gibt ja andere Tools, die das auch so ermöglichen, dass man diese Mittel, die du normal auf dem Whiteboard im Meeting-Room vielleicht eingesetzt hast, dass du die eben auch jetzt virtuell einsetzen kannst. Das, denke ich, die Sachen gibt es, die muss man lernen und dann adaptieren auf die neue Situation. Also es ist einfach was anderes. Also jetzt einfach reinzugehen, zu sagen, naja gut, dann mache ich halt ein Meeting wie vorher auch, das funktioniert nicht. Ja, also das ist so die Erfahrung, die wir auch gemacht haben. Und was du auch gesagt hast, das würde ich auch nur unterschreiben, wir machen die Sessions jetzt mittlerweile kürzer. Also wir gehen nicht mehr, das normal hast du ja immer so die Standard, auch lass uns mal 1 Stunden Meeting machen, so, weil es halt im Kalender irgendwo drinsteht, ja. Wir versuchen die jetzt kürzer zu machen, weil einfach die Aufmerksamkeitsspanne ist eine andere und dann lieber eben das Thema auf 2 Slots verteilen oder so, um damit besser umgehen zu können.
Ja, also was wir halt auch feststellen, ist, dass auch wenn es externe Termine sind oder beispielsweise so ein Workshop-Termin, den halt auf mehrere Slots oder auch gegebenenfalls auf mehrere Tage aufzuteilen und dann lieber kürzer, konzentrierter, bisschen fokussierter und dann auch schon danach diese Protokollierung, die Nachbearbeitung eines solchen Termins ist dann wesentlich einfacher und gezielter möglich und auch die Absprache oder Kontrolle mit dem Kunden später ist dann wesentlich einfacher, wenn es halt kleinere Slots sind, ne, und kleinere Häppchen und kleinere Teile, als wenn man jetzt über 8 Stunden einen ganzen Tag protokolliert und nachbearbeitet. Also das ist dann erfahrungsgemäß jetzt so nach den letzten Wochen in kleineren Stücken viel einfacher möglich.
Ja, das ist quasi, also ich weiß das von, und ich habe es gehört auch von Kollegen, wo die ersten Meetings im Homeoffice waren dann irgendwelche 8-Stunden-Meetings, die jemand angesetzt hat, und das kannst du nicht machen. Also ich meine, das kann man, das passiert ja im sozusagen, wenn die Leute sich in einem Meeting treffen, dann passiert das ja öfter mal, aber das kannst du im Homeoffice nicht machen. Also das, was ihr macht, das wäre auch so meine Empfehlung, eben kürzere Häppchen zu machen. Und dann, was bei uns auch so ein Aha-Effekt zum Teil war, ist eben dieses, also Co-Editieren, dass man auf einmal tatsächlich gemeinsam eben an Sachen arbeitet und die Leute sehen, hey, das kann ich ja, ich kann jetzt gemeinsam an so einem Whiteboard schreiben, ich kann gemeinsam in einem Excel oder in einer PowerPoint und so weiter arbeiten. Das trägt durchaus bei und das war für viele halt ein ja, sag mal, positiver Lerneffekt, ja, wenn man das gesehen
hat. Dann war auch dieses Co-Authoring beispielsweise übers Whiteboard oder über Word oder was auch immer dann auch eins von den, ich sag mal, Killer-Featuren oder Key-Featuren bei euren Mitarbeitern, dann wirklich hinterher zu sagen, naja, das ist jetzt doch, das tut nicht weh, ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, dieses Tool.
Ich würde mal sagen, es war nicht das Killer-Feature, das waren andere, ja. Wenn man davon ausgeht, aber es hat mit Sicherheit da unterstützt. Es ist eben gesehen, dass viel jetzt dann auf einmal auch mal so diese Neugier gemacht haben, was früher vielleicht viel seltener passiert wäre. Aber jetzt war auf einmal dieses Whiteboard da und man hat irgendwie den Anwendungsfall viel, viel schneller gesehen. Und es waren viele, viele Anwender, die eigentlich zu uns gekommen sind. Die haben dann im Internet irgendwo gelesen, das Whiteboard ist jetzt verfügbar. Und viele, viele Anwender, die dann gekommen sind, hey, das würde uns echt helfen, das wollen wir mal ausprobieren. Ja. Also ich würde nur sagen, tendenziell war hier der so eine Bedarfsmeldung halt viel größer, als wir es vorher in anderen Szenarien gesehen haben. Ja. Mhm. Aber die Killer-Features für uns, die uns geholfen haben, also dieses Video, Video-Chat ist mit Sicherheit eins, dieses schnelle Erreichbarkeit, Chat an sich, ja, also Chat-Tools haben massiven Zuspruch gefunden, vielleicht auch, weil es die Leute alle von privatem Umfeld stärker kennen mit WhatsApp oder ähnlichen Anwendungen. Das war eben was, wo die Leute sich sehr schnell heimisch gefühlt haben und die halt diesen, ja, ich würde mal sagen, zum Teil diesen Flur-Chat auch ersetzt haben, ja. Weil du halt mal eben schnell jemand anchatten kannst und so weiter. Und dann musst du halt wieder lernen, wie gehe ich denn damit um, weil ich jetzt dann wiederum schon mit vielen Kollegen gesprochen habe, die sagen, meine Güte, ich werde gar nicht mehr her über diese ganze Chatflut. Ja, jeder chattet mich irgendwie an von rechts und links. Und in dieser Akademie, die ich eben erwähnt habe, ist zum Beispiel eine Session, wird sich genau darum drehen, wie werde ich denn her über meine ganzen Notifications, wie manage ich das denn, diese Welt besser für mich, damit ich da das besser unter Kontrolle habe.
Ja. Und diese Akademie, die du gerade erwähnt hast, das hatten wir vorhin auch schon mal ganz kurz angerissen. Das ist so eine einmalige Session im Jahr oder ist das so ein Learning-Portal oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also das hatte eine Vorgeschichte. Wir haben angefangen, als wir ausgerollt haben mit der Adoption, haben wir viele webbasierte Sessions gemacht, einfach aus dem Grund heraus, wir sind sehr verteilt an, ich weiß gar nicht, 90 in 100 Standorten, ja, von daher ist es sehr schwierig, sozusagen das vor Ort zu machen. Ja, das heißt, wir haben viel mit Online-Session gearbeitet, wo man eben neue Features etc. vorgestellt hat und haben dann eben gesehen, wir stoßen hier an Grenzen, ja, weil du halt genau solche interaktiven Sachen, wenn die Leute mehr ans Boot holst, das sind vor Ort Workshops besser. Und dann war die Idee eben, naja, wenn wir schon hinfahren, dann müssen wir das in einem größeren Kontext machen. Also für eine Session fährst nicht mal eben nach Bangkok oder nach Bangalore, wo wir Standorte haben. Ja. Und haben das dann eben in einer Art, also was wir unter Akademie machen, organisiert. Wir waren dann mehrere Tage und haben an diesen Tagen eben quasi ein volles Programm. Also wir waren zu dritt und haben dann eben jeder unterschiedliche Sessions gemacht, wo dann eben Leute dran teilnehmen konnten. Die liefen dann in der Regel über eine ganze Woche und dann haben Leute eben teilgenommen. Das Konzept haben wir jetzt genommen, weil wir eben jetzt nicht mehr vor Ort sein können und haben es quasi digital gemacht. Und von der Planung her ist es jetzt eben über 2 Wochen, haben pro Tag, glaube 5 Sessions und dann diverse Themen. Also jede Session wird einmal vormittags, einmal nachmittags gemacht, um die Zeitzonen abzudecken. Und da werden wir genau solche Themen halt präsentieren. In kürzeren Sessions, Beispiel Unterschiede zwischen Teams und Yammer, was ist denn da, also wie geht man da am besten vor oder wie organisiere ich denn am besten Online-Meetings, ja, also auch mit externen beispielsweise. Wie kann ich denn am besten mit Partnern oder mit Kunden kommunizieren? Und da gibt es dann eben entsprechende Sessions, wo wir das vorstellen, präsentieren und hoffen, dass es den Kollegen hilft.
Und Arbeiten mit Externen, habe ich jetzt so rausgehört, ist dann natürlich logischerweise auch ein Punkt, ne? Weil was ja, klar. Wir auch immer wieder feststellen, ist, dass natürlich primär erstmal im ersten Moment so die interne Kommunikation modernisiert wird und dann auf Zusammenarbeit und zusammen Dinge erarbeiten und auch User-Generated Content sich da drin wiederfindet und so weiter und so fort. Aber dann natürlich dann relativ zügig dann auch die Frage kommt, ja, kann ich denn auch Externe damit einbinden, ne? Und kann ich damit Externen zusammenarbeiten und kann ich damit externe Dokumente teilen? Das ist logischerweise dann bei euch auch so ein Anwendungsfall, Arbeiten mit Externen.
Ja, ja, absolut. Ich meine, ist ja für meine Kollegen, die mit ihren Kunden zu tun haben, ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, ich kann telefonieren, aber wenn man versucht, natürlich so eng wie möglich dran zu bleiben und sich gegenseitig zu helfen, und da sind solche Tools wie Teams beispielsweise natürlich extrem hilfreich. Also das haben wir schon vorher gemacht, ja, dass wir eben gemeinsame Projekte über solche Plattformen organisiert haben. Also nicht nur Teams oder SharePoint, ist ja ein ähnliches Konstrukt. Ja, also dass wir da zusammen dran arbeiten konnten. Und das hat sich jetzt natürlich nochmal verstärkt. Und das ist auch interessant, weil ich glaube, da haben sich jetzt auch zukünftig halt, kristallisieren sich dann auch ganz andere Arbeitsweisen für die Zukunft auch heraus, dass man viel enger und besser zusammenarbeiten kann, weil der Prozess, der bei uns stattfindet, dass die Leute sich stärker an solche Tools gewöhnen, der findet natürlich auch bei den Kunden statt, ja, oder bei unseren Partnern. Die haben ja ähnliche Herausforderungen oder dieselben, ja. Und da finden wir zusammen und das ist dann gemeinsames Lernen und das ist, also funktioniert gut.
Und das also vielleicht abschließend noch die Frage, wir haben ja nun diese Ausnahmesituation, sage ich jetzt mal, mit dieser Corona-Geschichte, die natürlich haben wir ja nun schon auch mehrmals gehört, durchaus, was die User-Akzeptanz und Adoption von solchen Tools angeht, auch durchaus Vorteile hat hinsichtlich der Digitalisierung eines Unternehmens. Wie siehst du das? Wie geht's danach weiter? Oder hast du da eine Meinung darüber, wie es denn nach dieser Corona-Zeit weitergeht? Ich meine, so einen Aspekt hatten wir schon, dass zukünftig viel, viel mehr Online-Meetings wahrscheinlich stattfinden, auch Videokonferenzen, Online-Events, aber auch bei euch intern oder generell in der deutschen Wirtschaft, was meinst du, wie es nach dieser Corona-Zeit hinsichtlich einer Digitalisierung weitergeht?
Es wird mit Sicherheit Leute geben, die werden so schnell wie möglich wieder in ihre alte Umgebung zurück wollen und genauso wieder arbeiten wollen, wie sie es vorher gemacht haben. Aber ich denke mal, es wird einfach genug geben, die einfach den Mehrwert für sich entdeckt haben und das eben mit in die normale Leben sozusagen mit übernehmen. Ja. Weil das, was wir jetzt lernen, das ist ja, also das sehen wir ja, das funktioniert ja nicht nur in der solchen Krisenzeiten, sondern das funktioniert ja generell. Und wenn es uns das Leben da leichter gemacht hat, weshalb sollten wir das denn abschalten, ja, wenn wir sozusagen wieder zurück ins Büro gehen. Ja. Also ich denke, da wird vieles übernommen werden. Wir sind da aktiv auch dran. Also das ist etwas, was wir auch gestartet haben, zu sagen, okay, wir fragen unsere Kollegen regelmäßig ab, okay, was sind denn die Sachen, die ihr tatsächlich jetzt aktuell für gut befindet, die halt besser waren als vorher? Was sollen wir denn übernehmen? Was macht denn Sinn, dass wir uns das angucken? Oder was sollten wir vielleicht sogar noch erweitern? Ja, das versuchen wir zu erfassen und dann auch tatsächlich umzusetzen, damit wir möglichst viel lernen und Positives mitnehmen. Ja. Was ist für die Wirtschaft generell halt, das ist, da wage ich keinen Ausblick. Aber ich denke mal, dass die Themen, glaube ich schon, dass die einen viel größeren Zuspruch finden. Ich verfolge so ein bisschen Diskussionen. Also Heimarbeit hat, glaube ich, auch einen ganz anderen Stellenwert gekriegt, während das vorher, ich denke mal, oftmals sehr kritisch gesehen wurde. Hat man jetzt einfach gesehen, es funktioniert. Ja, und da wird es sicherlich ganz andere Konzepte jetzt geben, ja, wie man damit arbeitet. Dann wird man in dem Zusammenhang wird man überlegen, wie sich die ganze Bürostruktur halt aussieht. Ja, also die Frage, was hier einige Firmen schon im Vorfeld gemacht haben, brauche ich denn noch so ein großes Büro oder kann ich das nicht anders organisieren in Kombination mit Remote-Arbeitsplätzen? Ja, ich denke, das wird eine ganz andere Dynamik kriegen.
Ja, das hat natürlich natürlich jetzt dadurch, dass alle Bevölkerungsschichten, alle Branchen, jede Altersgruppe im Grunde genommen von dieser Geschichte betroffen ist, aktuell immer noch, ne? Und für die Bereiche und Jobprofile, sage ich jetzt mal, wo das von zu Hause auch geht, denke ich mir, ist das auch weniger das Problem. Aber natürlich die vorher so ein bisschen skeptisch unterwegs waren, ja, die wurden jetzt größtenteils gefühlt wirklich vom Gegenteil überzeugt, wie du sagst, dass es halt durchaus auch von zu Hause aus geht.
Ne? Ja, also man hat jetzt mehr Möglichkeiten. Ich hoffe, dass man eben die Maßnahmen dann tatsächlich aufgreift und sieht, okay, das ist jetzt nicht nur, wir machen jetzt nicht nur das Ganze aus, ich sag mal, Kostengründen und Effizienzgründen, sondern tatsächlich, weil es eben das Miteinanderarbeiten eben auch erleichtert und verbessert.
Ja. Ja. Ja, die Gefahr besteht dann natürlich, ne, dass das quasi dann so ein bisschen zweckentfremdet wird, dieses Argument oder Bedarf, der aktuell besteht, ne, um das Ganze dann in irgendwelchen anderen Maßnahmen enden zu lassen, die da nicht heißen, wir bleiben genauso viel Mitarbeiter und arbeiten einfach besser zusammen, sondern wir können ja jetzt effektiver, besser miteinander arbeiten, wir sind schneller, also können wir irgendwie 10% der Belegschaft reduzieren. Also das sollte jetzt nicht das Ergebnis sein.
Aber ja, aber das Risiko ist natürlich auch da, dass man sich das anguckt. Von daher es wird spannend.
Ich wollte gerade sagen, es wird spannend und es bleibt auch weiterhin spannend. Ja. Dann wünsche ich euch viel Erfolg und viel spannenden Input noch von euren Kollegen und Nutzern. Viel Erfolg bei der weiteren Ausführung und weiterem Ausrollen der Plattform. Würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann vielleicht in absehbarer Zeit dann vielleicht noch über die nächsten Fortschritte unterhalten können. Ob es da spannende neue Geschichten gibt, bei euch intern zu vermelden. Danke dir erstmal sehr, sehr für deine Zeit. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr viele spannende Insights bekommen. Von daher danke ich dir, wie gesagt, und hoffe, wir sehen und hören uns bald persönlich mal wieder.
Ja, gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Schönen Abend.
Ja, dir auch. Danke. Tschüss.
Okay. Ciao.
Das war sie auch schon, die vierte Ausgabe unseres Digital Workplace Podcastes. Vielen Dank an Hans-Jürgen für die spannenden Einblicke und das Teilen seiner Erfahrungen. Mehr zu dieser und allen weiteren Episoden findet ihr natürlich auch jederzeit bei uns im EP-Blog. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst uns natürlich sehr gerne euren Kommentar und teilt den Link zum Podcast in eurem Netzwerk. Wir hören uns dann in 14 Tagen zur nächsten Episode wieder. Dann geht es um das Thema Durchführung und Organisation von Barcamps mit Microsoft Teams. Bis dahin, bleibt gesund und bis in 2 Wochen.